Bei zu vielen Spitzen, zu viel Insulin haben wir tendenziell eher das Problem, gepaart mit chronischem Stress, Bewegungsmangel, Überernährung und einem chronisch aktiven Immunsystem, beeinflusst das alles gesamt natürlich den gesamten Stoffwechsel.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Blut, Zuckerspitzen und Insulinresistenz. Ursache für Diabetes Typ 2. Das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds Episode. Liebe Community, liebe Gesundheitsfreunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und an diesem Donnerstag mit uns wieder eine kleine Reise in die Welt, in die faszinierende Welt unseres Körpers, unserer Gesundheit und der Dinge, die da so in unserem Körper passieren, startet. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist da. Lieber Matthias, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, auch heute mit dabei zu sein.
Ja, und wir sind ja hier in der Sprechstunde heute. Das heißt, wir wollen zum Thema Blutzuckerspitzen und Insulinresistenz die Fragen aus der Community beantworten. Und es sind einige Fragen reingekommen. Und wir starten auch direkt los, denn wir wollen keine Zeit verlieren. Ich habe mich sehr gefreut, es kam eine Frage rein als Voice Message über Instagram. Und here you go.
Hallo liebe Health Nerds, tausend Dank für euren Podcast, dessen neuen Folgen ich immer entgegenfieber und die mir immer helfen, auch im Alltag. Und vielen Dank auch für die Folge zur Insulinresistenz. Und dazu habe ich eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, wie der Blutzucker und Blutzuckerschwankungen mit dem Stoffwechsel zusammenhängen und ob man, wenn man den Blutzucker in den Griff bekommt, auch damit den Stoffwechsel in den Griff bekommen könnte oder optimieren könnte oder vielleicht auch anregen könnte. Ja, das wäre ganz toll, wenn ihr mir hierzu vielleicht noch ein paar Facts mitteilen könntet. Dankeschön und einen schönen Tag. Tschüss.
So, das war die Anja. Anja, vielen Dank. Du bist hier regelmäßig im Kontakt, auch mit dem Artgerecht-Team und das freut uns immer sehr, wenn du dich meldest. Danke für deine Sprachnachricht. Was können wir hier raten, Matthias? Blutzuckerspiegel und Stoffwechsel hängen miteinander zusammen. Das hast du in der Hauptfolge gut erklärt. Aber wie eng hängen sie wirklich zusammen? Wie sehr beeinflusst das eine das andere? Und was passiert, wenn man eine Komponente sozusagen rausnimmt?
Also ganz klar, um die Frage vorab zu beantworten, ja, die Kontrolle oder die Regulation des Glucose-Insulin-Stoffwechsels ist entscheidend grundsätzlich für den gesamten Stoffwechsel. Jetzt ist ja der Begriff Stoffwechsel breit gefächert. Also es könnte jetzt ja verschiedene sowohl Energiegewinnungsprozesse als auch aufbauende, abbauende Prozesse noch mit dabei sein. Aber klar, es ist ein elementarer Bestandteil, der mit dazugehört. Und so wie wir auch in der Hauptfolge dazu gesprochen haben, jetzt ist so ein bisschen die Frage Henne und Ei, was war zuerst? War zuerst zu hohe Blutzuckerspitzen durch Ernährung oder gibt es andere Faktoren wie ein aktives Immunsystem oder ein dauerhaft aktives Stresssystem, die dafür sorgen, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird, gepaart mit Ernährung, die zu mehr Spitzen führen, dadurch konstant mehr Insulin in der Blutbahn. Und von daher ganz klar lässt das Auswirkungen haben auf unterschiedliche Organe und damit auch auf die Stoffwechselsituation. Insulin ist ein anaboles, ein aufbauendes Hormon, bringt Zucker in Zellen und Fett in Fettzellen, sorgt dafür, dass neues Fett gebildet wird, sorgt dafür, dass in der Leber Fett gebildet wird. Also auch wenn Organe insulinunabhängig Zucker aufnehmen können, hat Insulin durchaus viele Auswirkungen. Und je nachdem, wie man es betrachtet, ich hatte es auch gesagt, moderate Blutzuckerspitzen, wenn ich 3 Mahlzeiten am Tag esse, ist es ganz normal, dass ich aus meinem normalen, nüchtern Blutzuckerspiegel, der in der Regel, ich hatte es gesagt, Referenzbereich eigentlich zwischen 60 bis 80 Milligramm pro Deziliter liegt, heute etwas erweitert, weil die Blutzuckerwerte im Schnitt in der Bevölkerung eher etwas höher werden. Bleibt es konstant, ich esse etwas, dann kommt es zu einer Blutzuckerspitze und sehr kurz danach, weil der Blutzucker kommt über den Darm in die Blutbahn, das Blut und der Zucker schwimmen an der Bauchspeicheldrüse vorbei, die Bauchspeicheldrüse erkennt, oh, da ist viel Zucker, also schütten wir Insulin aus. Diese direkte Reaktion wäre dann quasi etwas phasenverschoben, dass der Blutzuckeranstieg, Insulinausschüttung ein höheres Peak hat und dann aber Insulin auch schnell wieder runtergeht. Kurzum, das heißt, wenn man erkennt in der Blutzuckermessung, Messung. Also entweder man piekst sich in die Fingerbeere und guckt mal, was passiert, wenn ich etwas esse. Oder wie ist mein Wert nüchtern? Was passiert, wenn ich etwas gegessen habe? Eine Stunde danach, zwei Stunden, drei, vier Stunden danach. Und man guckt sich das an und malt sich das auf. Oder auch diese Langzeitmessung geben uns eben Auskunft über die Höhe der Spitze und wie lang sie anhält und wie stark das runterfällt. Und wenn man mehr Informationen zu Insulin haben möchte, sollte man das vielleicht auch nochmal gepaart mit testen, um dann wirklich zu erkennen, okay, wenn es physiologisch funktioniert, Blutzucker steigt an, Insulin steigt an, fällt dann auch wieder runter, reguliert sich, pendelt sich gut ein, dann spricht das für eine ganz normale Stoffwechselsituation, für eine gute Stoffwechselsituation und die gehört auch mit dazu. Nur eben bei zu vielen Spitzen, zu viel Insulin haben wir tendenziell eher das Problem, gepaart mit chronischem Stress, Bewegungsmangel, Überernährung und einem chronisch aktiven Immunsystem, beeinflusst das alles gesamt natürlich den gesamten Stoffwechsel. Und dann zum Beispiel die Schilddrüse, wir speichern mehr Energie ein und haben eher die Symptome, obwohl wir viel Energie eingespeichert haben, dass mir die Energie fehlt, was dann nicht mehr im Gehirn quasi mit ankommt.
Super spannend und liebe Anja, wir hoffen, dass du ja damit arbeiten kannst. Meld dich gerne auch, wenn du weitere Fragen hast, wenn du nochmal tiefergehend in einem bestimmten Punkt was erfahren möchtest. Matthias und sein Team sind natürlich per Instagram, Facebook, WhatsApp, wie auch immer du uns kontaktieren möchtest, jederzeit erreichbar. Larissa hat die nächste Frage geschickt. Hallo, liebe Health Nerds, danke für die interessante Folge zum Thema Blutzuckerspitzen. Ich habe mir ehrlich gesagt bisher nie Gedanken dazu gemacht, weil ich mich versuche, immer vollwertig gesund zu ernähren. Jetzt habe ich mal 4 Tage lang meinen Blutzuckerwert gemessen und bin unsicher, ob ich das mal ärztlich abklären lassen sollte. Mein Wert morgens, in Klammern nüchtern, lag schon immer zwischen 92 und 114. 2 Stunden nach den Mahlzeiten lagen die Werte zwischen 100 und 156. Meine Blutergebnisse bei Ärzten waren immer unauffällig. Allerdings wurde bei mir IMO und ein Leaky Gut festgestellt. Kann das irgendwie zusammenhängen? Und was würdet ihr mir empfehlen? Liebe Grüße, Larissa. Also jetzt müssen wir erstmal gucken. Sie hat jetzt natürlich nicht geschrieben, wie sie den Wert selber gemessen hat.
Das hat sie, kann ich dir aber sagen, das hat sie mit die wahrscheinliche Testung, dass sie sich in die Fingerbeere gestochen hat und aus Kapillarblut das bestimmt hat. Mhm. Und die Werte, die Einheiten, die sie nennt, also 92 bis 114, ich sage die Einheiten gerne noch mit dazu. Jetzt kommt hier der, denke ich, an meinen Mathe- und Physiklehrer und Lehrerin von früher. Du musst die Einheit dazu schreiben, wovon sprechen wir denn? Wir sprechen hier von Milligramm pro Deziliter.
Aha.
Zwischen 92, das heißt 92 bis 114 Milligramm Zucker pro Deziliter Blut.
Und das ist, dass wir das mal einordnen können, Matthias, wo liegen wir da ungefähr?
Ist genau, das ein kritischer Bereich? Lass uns definitionsgemäß vorgehen. Normal ist im Regelfall in der Nüchternmessung bei dieser Einheit unter 100 Milligramm pro Deziliter. Und ja, in dem Bereich des Prädiabetes würde reinfallen zwischen 100 bis 126 Milligramm pro Deziliter. Es gibt bei den Blutzuckerwerten noch eine andere Einheit, die heißt Millimol pro Liter. Mhm. Da sind die Zahlen etwas anders. Also da ergänzend beim Prädiabetes wäre es zwischen 5,6 bis 7 Millimol pro Liter. Nur, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Jetzt ist erstmal dieser Wertehorizont zwischen 92 und 114 nüchtern. Ja, schon etwas, wo man drauf schauen kann. Jetzt gibt es aber, und ich hatte auch versucht, das zu erwähnen oder werde es jetzt auch gerne nochmal sagen, das Problem bei der einfachen Blutzuckermessung, dass es natürlich Möglichkeiten der Verfälschung gibt. Mhm. Eine könnte beispielsweise sein, ich kenne das früher noch aus Zeiten des Rettungsdienstes, wenn die Finger ein bisschen kalt sind und man ein bisschen mehr reiben muss und die Fingerbeere warm machen muss, dann kann es durchaus sein, dass ich einen Blutzuckerwert auch verfälschen kann in die eine oder andere Richtung. Also auch das könnte unter Umständen ein Fall sein. Jetzt hat sie das an 4 aufeinanderfolgenden Tagen getestet und wir haben hier natürlich gewisse Schwankungen, wo man schon mal drauf achten könnte, ob man es ärztlich abklärt. Ist eine Überlegung wert. Warum? Weil wir haben dann im Nachgang, und sie sagt es eben, Mahlzeiten und danach Blutzuckerspitzen. Und die unterscheiden sich. Mal ist es 100, mal ist es 156. Und man sagt bei den Blutzuckerspitzen moderater Anstieg, 140 Milligramm pro Deziliter. Das wäre normal, wenn man es normal nennen würde. Und dann geht es schon etwas höher. Es ist aber eben noch nicht in einem Bereich, wo wir über diese 180, 200 Milligramm pro Deziliter gehen, wo ich quasi Zucker über den Urin ausscheiden würde. Und jetzt kommen natürlich verschiedene Faktoren mit dazu. Das heißt, wir wissen nicht, was gegessen worden ist. Wir wissen nicht, wurde vorher Sport getrieben, wurde sich nach dem Essen bewegt. Was ich damit sagen will, ist, wir können das natürlich beeinflussen. Da hilft uns, wenn wir mehr über die Blutzuckerwerte erfahren wollen für einen selbst, dieses Dauertracking, also mit dem Gewebssensor, der mich übrigens jetzt wieder motiviert hat, mir einen neuen zu bestellen, um es zu testen und vor allen Dingen über die Weihnachtszeit zu testen.
Aha,
das ist nur
spannend.
Ganz kurz am Rande.
Spannend.
Habe ich eben nochmal die Bestellung losgesendet. Und jetzt gibt es weitere Faktoren und sie geht schon auf zwei spannende Punkte ein. Sie spricht von IMO. Wir haben schon häufiger über SIBO gesprochen. Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Also eine Überwucherung an Bakterien im Dünndarm, wo eigentlich letztendlich zu viele sind und die gerne zu Verdauungsproblemen und Ähnlichem führen. Und bei IMO ist es die intestinale methanogene Überwucherung. Also da sind es vor allen Dingen Mikroorganismen, die Methan produzieren. Und das kann durchaus auch den Kohlenhydratstoffwechsel im Darm und im Verdauungsprozess beeinflussen, dass ein Blutzuckerspiegel sich ändern kann. Ja? Und das Thema Leaky Gut, da haben wir nun auch schon sehr häufig drüber gesprochen, also eine durchlässige Barriere, heißt im Endeffekt, Stoffe können schneller eindringen, vor allen Dingen auch Giftstoffe, Bakterien, die mit dem Immunsystem interagieren und Entzündung entsteht. Und dann bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich denke, okay, vielleicht ist Larissa, hat auch nicht das typische Bild einer Diabetes oder Prädiabetes oder einer Patientin mit Insulinresistenz. Aber das ist der spannende Punkt. Es geht nicht nur um das Thema Ernährung und nicht nur um das Thema Körperfett, sondern eben auch, ob vielleicht das Immunsystem aktiv sein könnte, was dafür sorgen würde, durch Botenstoffe des Immunsystems, dass eine Insulinresistenz entsteht. Und um dem jetzt weiter nachzugehen, im eigenen Test könnte man so Glucose-Tracking machen. Man könnte beim Arzt den sogenannten Langzeitblutzuckerwert, den HbA1c, bestimmen. Also die Verzuckerung des Hämoglobins, was in roten Blutkörperchen ist. Und daran erkennen, ob der mittlere Blutzuckerwert immer etwas höher ist. Weil wir haben ja hier nur 4 Messungen oder nochmal ein paar postprandiale, also nach dem Essen genommene Messungen, um dann zu erkennen, okay, wenn da eine hohe Verzuckerung stattfindet, dann würde sich das bestätigen. Und dann in der Ursachenforschung, ja, ist die Darmthematik durchaus etwas, was man angehen sollte. Und es gehören die gleichen Komponenten mit dazu. Natürlich auf der einen Seite ernährungsseitig, Mahlzeitenfrequenz sich mit anzuschauen, die glykämische Last, die Lebensmittelauswahl, ne? Also das, was wir eigentlich versuchen, gerade automatisch in der artgerechten Ernährung mit zu optimieren. Und dann kann man ernährungsseitig natürlich noch auf andere Themen, Ballaststoffe, Nahrungsmittelkombinationen eingehen. Wir hatten gesagt, wenn Eiweiß mit dabei ist, 20 bis 30 Gramm pro Mahlzeit, dann haben wir eine Auswirkung auf die Insulinausschüttung und die Aufnahme. Wenn Fett mit dabei ist, dann braucht der Verdauungsprozess länger, dann haben wir nicht so einen starken Blutzuckeranstieg. Also das sind Elemente, wo man drauf schauen muss. Man könnte, wie gesagt, bei einem Arzt, Hausarzt, Therapeuten herausfinden, spricht es dafür, dass der Langzeitblutzuckerwert erhöht ist, ein Check. Und natürlich auch die Frage, könnte es sein, dass eine Insulinresistenz besteht? Also checke ich nüchtern Glucose mit dem jeweiligen Insulinwert und vielleicht mache ich auch so einen Glucose-Toleranztest, wo ich schaue, wie ich darauf reagiere, um da genauer drauf einzugehen. Kurzum, die Empfehlungen der Abklärung kann man durchaus machen, aber Ernährung, Thema Darmgesundheit, um da auch weiterzugehen, eine Immunotherapie, sei es antibiotisch, vielleicht auch pflanzlich antibiotisch, was man machen könnte, aber eben auch andere Komponenten. Bewegung, Sitzunterbrechung im Alltag, dass Energie quasi Zucker gezogen wird. Jede Stunde einmal aufstehen ist so eine klassische Empfehlung. Ein HIIT-Training mit einzubauen, Hypertrophietraining, beste Maßnahme, um eine Insulinresistenz und Diabetes entgegenzuwirken.
Musst du nochmal erklären,
viele Sachen.
Hypertrophie-Training genau. Heißt was genau, wie funktioniert das?
Letztendlich Krafttraining und Belastungsintensitäten, die sich in einem Bereich, bitte alle Trainingswissenschaftler weghören, wenn ich es nicht hundertprozentig genau sage, aber sagen wir mal zwischen 75 bis 80 bei intensiverem Training 90% der maximalen Kraft liegen. Also einfaches Beispiel, ich könnte Bankdrücken mit 100 Kilogramm machen, dann bewege ich mich mit Wiederholungen zwischen 5, 8, 10 bis 12 Wiederholungen in einem Bereich zwischen 70 bis 80, 85 Kilogramm, um das klar zu machen. Und darum geht es dann, 3 Sätze, die Wiederholungen. Dabei arbeitet der Muskel sehr stark, er arbeitet anaerob, ohne Sauerstoff, Laktazid, also er bildet Laktat und zieht vor allen Dingen Zucker und das hat dann längerfristig eine positive Auswirkung. Also es gibt bei dem Thema so viele Sachen und da passen diese ganzen Lebensstilinterventionen super gut dazu, die man machen kann. Und nicht zuletzt, alles rundum mikronährstoffseitig, phytotherapeutisch mit zu ergänzen, was zum Beispiel auch bei dem Thema Blutzuckerkomplex eine Rolle mitspielt. Also ob ich über Boxhornklee spreche, ob ich über Grüntee-Katechine spreche, Berberin, Chrom, eine wichtige Komponente, immer mit dem Ziel, letztendlich den Insulin-Glucose-Stoffwechsel positiv mit zu beeinflussen. Entweder im Darm, dass es langsamer aufgenommen wird, oder dass Insulin besser arbeiten kann.
Lass uns hier einen kurzen Break machen und über ein Supplement sprechen, das dir dabei helfen kann, deinen Blutzuckerspiegel im Gleichgewicht zu halten. Der Blutzuckerkomplex von Artgerecht ist eine natürliche Ergänzung für eine ausgewogene Ernährung. Stoffwechsel, Blutzuckerkontrolle und Gewichtsmanagement sind eng miteinander verbunden und spielen eine entscheidende Rolle für dein persönliches Wohlbefinden. Diese spezielle Rezeptur vereint hochwertige Pflanzenextrakte aus Traubenkernen, Zimtrinde, Boxhornklee und essentielle Mineralstoffe wie zum Beispiel Chrom. Chrom stärkt die Insulinrezeptoren an den Zelloberflächen, wodurch die Glukoseaufnahme in die Zellen erleichtert wird. Das ist der artgerecht Blutzuckerkomplex. Diese wissenschaftlich basierte Kombination aus natürlichen Extrakten, Vitaminen und Mineralstoffen bietet eine ganzheitliche Lösung, ist vegan, frei von Gluten, Laktose und Gentechnik. Probier's doch einfach mal aus. Natürlich gibt's für unsere Podcast-Community einen Vorzugspreis mit 15% Rabatt. Gib einfach im Warenkorb auf artgerecht.com den Code Blutzucker15 ein und schon reduziert sich dein Preis. Blutzucker15, das ist dein Code für den neuen Blutzuckerkomplex von Artgerecht. Alle Infos findest du natürlich auch noch einmal in unseren Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Matthias, ich habe heute schon wieder viel gelernt, vor allem auch über dich habe ich viel gelernt. Ich nehme mit, du bist früher Rettungsdienst gefahren. Wann hast du das gemacht? Wie alt warst du da?
Naja, ich bin mit über ein freiwilliges soziales Jahr dort eingestiegen und habe dann Rettungssanitäter Ausbildung gemacht und dann Berufsausbildung als Rettungsassistent. Heute heißt es Notfallsanitäter, der ist natürlich noch ein bisschen umfangreicher. Da habe ich das 5 Jahre lang gemacht und genau.
Und ich habe gerade mir notiert, das habe ich auch gelernt, du hast gerade gesagt 100 Kilo Bankdrücken. Schaffst du 100 Kilo Bankdrücken, Matthias?
Aktuell würde ich sagen nicht. Gut. Ich habe aber die 100 Kilo waren eher auch, um es einfacher in der Rechnung zu machen. So, also wer jetzt nochmal zurückspult, im Detail die Prozente dann auszurechnen, wäre nochmal etwas anderes. Da geht es einfach um den Bewegungsreiz. Aber versprochen, früher war das auch mal anders noch möglich und dann war auch mehr als 100 Kilo möglich.
Super. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Liebe Health Nerds, erstmal vielen Dank für euren Podcast. Ich verfolge ihn immer mit großem Interesse. Das freut uns natürlich sehr. Carola hat uns übrigens diese Nachricht geschickt. Nun meine Frage zum Blutzucker. Ich bin 1,79 Meter groß und wiege 63 Kilo. In der zweiten Schwangerschaft habe ich einen Schwangerschaftsdiabetes bekommen und dann quasi auf jegliche Kohlenhydrate verzichtet und mehlfreies Brot gekauft und so weiter. Damit bin ich dann ganz gut klargekommen. Nun aber meine Frage, wie kommt es überhaupt zum Schwangerschaftsdiabetes? Außerdem wurde bei mir auch ein PCO-Syndrom festgestellt, wobei ich, wie ich dachte, eigentlich nicht zur Risikogruppe gehöre mit meinem Gewicht. Ich treibe außerdem viel Sport und ernähre mich, denke ich schon, recht gesund. Vielen Dank für eure Rückmeldung, Carola. So, Matthias, bevor du direkt antwortest, einen Begriff müssen wir noch klären. PCO-Syndrom, was ist das?
Felix, haben wir noch schon häufiger drüber gesprochen. Es geht um das polyzystische Ovariasyndrom. Ah. Das heißt Zysten, Poly, viele, die sich bilden an den Ovarien, also an den Eierstöcken. Mhm. Und ein Thema, was viele betrifft und was sicherlich auch auf der einen Seite ein hormonelles Thema ist, aber vor allen Dingen assoziiert ist mit dem Thema Insulinresistenz.
Also mit dem Schwangerschaftsdiabetes. Da hängt es zusammen.
Jein. Ah. Also der Schwangerschaftsdiabetes. Und Carola hat, also nimmt das, was ich eben auch schon gesagt habe, wusste ja nicht, er hat ja die Frage vorher geschrieben, nimmt das ja auch mit auf, dass man gleich die Assoziation hat, das passt doch gar nicht zu mir. Ich ernähre mich gesund, ich bewege mich, ich habe kein Übergewicht. Ja, das sind die klassischen Risikofaktoren. Aber Thema Immunsystem, ich sag's mal ganz allgemein, chronische entzündliche Prozesse müssen nicht nur oder finden nicht nur in Fettgewebe statt. Chronische Stressbelastung können durchaus ein Faktor sein. Und ich gehe jetzt erstmal auf das Thema Schwangerschaftsdiabetes, weil das war die erste Frage, wie kommt es überhaupt zum Schwangerschafts- oder Gestationsdiabetes? Es ist eine Sonderform des Diabetes, das heißt, in dieser Phase verändern sich eben auch die Blutzuckerwerte. Alle schwangeren Frauen kennen das, es wird dann im, ich will jetzt nicht lügen, ersten Ende ersten Trimenons wird, glaube ich, dieser Glukosetoleranztest gemacht und man schaut sich eben an, wie stark steigt der Blutzuckerspiegel an, wie fällt das ab. Teilweise wird eben auch Insulin quasi direkt mitbestimmt, um zu erkennen, besteht hier eine Insulinresistenz, ja oder nein. Und hier geht es eher in der Art und Weise, natürlich gibt es den Risikofaktor, ich hatte schon vorher einen Diabetes und die Risikofaktoren, ich hatte vielleicht noch keinen Diabetes, aber vielleicht Übergewicht, Bewegungsmangel sowieso als Komponente mit dabei. Aber im Grundsatz, und das so beschreibt es Carola ja auch, trifft das bei ihr gar nicht zu. Aber wir haben eine hormonelle Veränderung, die durchaus eine Rolle spielt, gerade auch im Bereich Progesteron-Cortisol-Haushalt, die hemmend oder blockierend auf den Insulinstoffwechsel wirken und damit zu einer Insulinresistenz führen. Und aus der evolutionären Perspektive könnte man sagen, der Fötus freut sich, denn dadurch kommt genügend Zucker über die Plazenta zu dem Kind mit dazu. Also es ist ein Energieverteilungsthema. Und wenn sich das nicht in diesen klassischen Risikofaktoren, Bewegungsmangel, Überernährung wiederfinden würde, würde ich Immunsystem und das Thema Stresssystem, chronisches Stresssystem eher nochmal mit betrachten. Und jetzt weiter zu dem Thema der PCOS, also polyzystisches Ovarialsyndrom. Da haben wir dieses Thema Insulinresistenz, dass es häufig mit vorhanden ist und das eher auch so eine regulierende Komponente sein könnte. Natürlich kann das bei PCOS auch, das ist jetzt wieder sehr einfach gesagt, wenn ich jetzt sage, es kann eine genetische Prädisposition für dieses Thema geben, aber hormonelle Veränderungen, vielleicht auch schon bestehend seit der Schwangerschaft mit dazu, können eine wichtige Rolle spielen. Und ich würde ansetzen, diesem Wirkmechanismus Insulinresistenz, ich sag mal, entgegenzuwirken, neben der Therapie, die sowieso vorgesehen wird. Und wie ich eben schon angedeutet habe, das, was man als Inhaltsstoffen auch in dem Blutzuckerkomplex mitfindet, da gibt es ja eine Vielzahl von Studien und Datenlagen zu. Und man kann jetzt überlegen, okay, was könnten Komponenten sein? Möchte ich, dass Zucker langsamer aufgenommen wird beispielsweise? Oder arbeitet mein Insulin einfach nicht so gut? Ja? Und es gibt eine Substanz, die darin auch enthalten ist, die nennt sich Myo-Inositol. Und Myo-Inositol wird sehr gerne auch bei PCOS mittlerweile begleitend mit eingesetzt. Also durchaus etwas, wo man nochmal drüber nachdenken könnte. Sollte man natürlich mit Arzt und Therapeuten nochmal auch mit abklären. Inositole sind physiologischer Bestandteil, dass Insulin ganz normal an der Zelle wirken kann. Und man, über die Ernährung führt man quasi noch mehr mit hinzu, sodass dieser Prozess besser ablaufen kann. Und unterstützend, wenn sie es auch sowieso schon mit eingebaut hat, aber Ernährungsthemen, regelmäßiger Sport und vor allen Dingen regelmäßige Bewegung, das vergessen manche. Ne? Die gehen dreimal die Woche, machen sie ihren Sport, in welcher Form auch immer. Aber in ein paar Episoden zurückhören, tägliche Bewegung, immer wieder meine Empfehlung, entweder und über den Tag jede Stunde einmal aufzustehen oder und das Thema ein High-Intensity-Training mit einzubauen, kann einfach eine sehr gute Komponente sein.
Carola, also ganz konkrete Tipps von unserem Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum. Und wir haben noch eine Frage rausgepickt von wirklich vielen Fragen, die zum Blutzuckerspiegel, Blutzuckerspitzen, Insulin, Insulinresistenz, Diabetes reingekommen sind. Es ist eine etwas längere Frage, aber Matthias, wir haben gerade schon kurz vor der Aufnahme über die Frage gesprochen von Christoph. Ich habe es ein bisschen gekürzt, lieber Christoph, du hast uns sehr detailliert geschrieben und das ist natürlich immer sehr hilfreich, weil dadurch Matthias und sein Team natürlich sehr genau und sehr konkret dir auch Tipps geben können. Also ich leg mal einfach los. Liebe Health Nerds, hier schreibt euch Christoph. Ich habe eine Frage zur aktuellen Podcast-Folge. Kurz zu mir. Ich bin 34 Jahre alt und vor circa einem Jahr auf euch gestoßen. Seitdem habe ich meinen Alltag eigentlich so ziemlich nach den Prinzipien eines artgerechten Lebensstils umgestellt. Super, Christoph. Erstmal, freut uns natürlich sehr, wenn wirklich wir Leute motivieren können, ernsthaft nachhaltig über ja ihre Lebensumstände, ihre Ernährung vor allem nachzudenken und da wirklich eine Änderung herbeizuführen. Toll. Jetzt also, weiter geht's. Ich hatte mein ganzes Leben immer Probleme mit Übergewicht, habe es aber mit Anfang 20 geschafft, einmal 45 Kilo abzunehmen. Wow, große Zahl. Auch da Respekt. Du scheinst auf jeden Fall jemand zu sein, der einen starken Willen hat. Das finde ich schon mal sehr gut. Jemand, der 45 Kilo abnimmt, Das ist ein großes Vorbild. So, weiter geht's. Die letzten 5 Jahre hatte sich ein wieder etwas weniger strikter Lebensstil eingeschlichen und ich hatte dann wieder ein paar Kilo zugenommen. Trotz regelmäßigen Sport und, wie ich dachte, einer ordentlichen Ernährung. Nach einem Loch im Blinddarm mit Entzündung aller umliegenden Organe und Bauchfell Ende letzten Jahres und den damit verbundenen 3 Wochen Behandlungen mit OP im Krankenhaus, war ich dann auf einen Schlag wieder 15 Kilo leichter. Keine schöne Geschichte, aber immerhin, das war vielleicht das Positive daran. Seitdem beschäftige ich mich viel mit dem artgerechten Lebensstil und habe jetzt 1 Jahr lang mein Gewicht so ziemlich auf dem Punkt gehalten und bin auch im Alltag und in meinem Sport viel fitter. Jetzt zu meiner Frage. Im Sommer habe ich einem Check bei meinem Hausarzt zugestimmt. Das war so ein Standardcheck, den die Krankenkasse zahlt. Also nüchtern Blut und Urin abgeben. Einmal wiegen und messen und das war's. Bei der Auswertung kam dann heraus, dass der Blutzuckerwert an diesem Morgen bei 6,0 lag, was ja schon Diabetes Typ 2 oder nach neuem Maßstab an der Grenze dazu wäre. Ich hatte an diesem Morgen natürlich nichts gegessen. Die letzte Mahlzeit lag ca. 16 Stunden zurück. Ich bin zur Untersuchung zu Fuß gegangen, etwa 3 Kilometer. Und am nächsten Tag machte sich ein leichter Infekt bemerkbar. Dieser war wahrscheinlich also auch schon am Tag der Blutabnahme da. Mein Hausarzt meinte, dass der Infekt keine Auswirkungen auf die Ergebnisse haben sollte. In eurer Podcast-Folge habt ihr aber davon gesprochen, dass ein aktives Immunsystem durchaus Einfluss auf den Blutzuckerwert haben kann. Könnte das also der Grund für den hohen Wert gewesen sein? So, viele Grüße, Christoph. Mhm. So, sehr detailliert. Also nochmal, ja, ja. Christoph, toll. Erstmal spannend auch deinen Lebensweg mal hier in einigen Zeilen erzählt zu bekommen. Was können wir Christoph sagen? Also ich als Laie würde erstmal wahrscheinlich sagen, eine einzelne Messung, das hattest du auch gesagt, Matthias, sagt erstmal relativ wenig aus.
Genau. Ja? Jetzt wäre natürlich die Frage, wenn Christoph uns doch, jetzt mache ich, Christoph, ich tue jetzt mal so, als ob ich dein Physik- und Mathelehrer wäre, welche Einheit war es denn dann nochmal?
Ja, er hat nur 6,0 geschrieben.
Ne, er hat nur 6,0 geschrieben. Lass es mich einmal so einordnen. Wenn er 6,0 in Millimol pro Liter im Plasma hatte, dann wäre das umgerechnet wahrscheinlich irgendwas um die, da fällt es mir ein bisschen einfach, vielleicht so 120 Milligramm pro Deziliter. Das wäre eine Einmalmessung. Und der Blutzucker ist ein homöostatisches System, das verändert sich ständig. Und nochmal, akuter Stress, akute Entzündung, akute Bewegung, so wie er es auch hatte, verändert den Blutzuckerspiegel auch in der Nüchternheit. Weil was passiert, wenn ich nüchtern bin, vielleicht auch eine längere Phase nüchtern bin, macht das Stress für das System. Über die Bewegung, klar, ist eine moderate Bewegung, reguliert sich wahrscheinlich auch der Blutzuckerspiegel, aber es könnte zu Erhöhungen kommen. Jetzt gehen wir mal den Fall nach und deswegen komme ich dazu, ich weiß nicht, was bestimmt worden ist, ich weiß, kenne den Standard-Check-up nicht, wie er gemacht wird. Stellen wir uns mal vor, es wäre der Langzeitblutzuckerwert, also HbA1c bestimmt worden. Dann macht eine einmalige Messung schon Sinn, weil wir wissen, HbA1c, also die Verzuckerung des Hämoglobins, der roten Blutkörperchen, hat eine Aussagekraft über den Zeitraum, solange rote Blutkörperchen leben, nämlich 120 Tage, sind ja auch Zellen, die werden im blutbildenden Knochenmark gebildet, haben aber keinen Zellkern und keine Mitochondrien und können nur Zucker aufnehmen. Und Hämoglobin ist ein Eiweiß und wenn viel Zucker im System ist, kristallisiert das aus. Und jetzt gehen wir davon aus, wir würden sagen, wir hätten eine 6-prozentige beispielsweise Verzuckerung. Ich weiß es nicht genau, was dahinter steht. Dann wäre der Wert eben im Mittel konstant immer auf diesem Niveau. So, 2 unterschiedliche Komponenten. Ist es eine Einmalmessung, 6,0 Millimol pro Liter, dann bin ich nicht bei der Aussage des Arztes mit dabei, weil die kann durch alles Mögliche verfälscht sein. Infekte gehören mit dazu, Entzündungen, chronische Entzündungen gehören mit dazu, Stress, genau das, wo ich jetzt heute und auch in der Hauptfolge letztendlich viel dazu gesprochen habe. Mhm. Geht es um den HbA1c, dann wissen wir, im Mittel wäre der Wert immer um die 120 Milligramm pro Deziliter. Also nicht nur bei der einmaligen Messung. Und ja, dann stimme ich ihm zu, dann ist es kein manifester Diabetes, aber so ein Prädiabetes, der durchaus sein könnte. Und dann müssten wir in dem Kontext auf eine andere Ursachenforschung nochmal gehen. Jetzt hat er ja schon gesagt, auch er hat uns auch noch mitgeschickt in Richtung Supplementierung, wo schon viele gute Elemente mit dabei sind. Man kann der Sache auch nochmal detaillierter nachgehen und der Insulinresistenzfrage nachgehen, also nochmal nüchtern Blutzucker mit Insulin zu bestimmen oder auch mal einen Tracker auch mit zu verwenden. Also nicht, dass es jetzt alle machen müssen, aber weil wir jetzt hier so Beispiele haben, um mehr Informationen zu bekommen. Und es könnte natürlich schon sein, dass auch chronische Entzündung nach wie vor noch eine Rolle spielt, auch wenn Gewicht reduziert worden ist, vielleicht im Kontext auch noch bestehenden Fettgewebes, was vielleicht vorhanden ist, viszerales Fettgewebe, wo es ein Treiber für chronische Entzündung sein könnte, Stresssystem. Und dann gehören die Komponenten ernährungsseitig, wie ich sie eben auch schon beschrieben habe, über Mahlzeitenfrequenz, das setzt ja schon sehr gut um, durchaus mit dazu. Manchmal, und es gibt eben individuelle Unterschiede, kann es auch sein, dass eine niedrige Mahlzeitenfrequenz, ich will jetzt nicht alle enttäuschen, aber wir müssen flexibel im Kopf sein, kann es sein, dass ein Körper auch etwas paradox darauf reagiert. Das heißt, er macht es zwar schon eine relativ lange Weile, aber es könnte sein, dass es so viel Stress bei ihm auslöst, dass sein Blutzuckerspiegel mehr ansteigt. Und dann wäre er länger erhöht. Also nicht, dass es das sein muss, aber das ist eine Erkenntnis, die ich bekommen würde, wenn ich so einen Langzeittracker mit dabei habe und einfach mal gucke, ob mein Blutzuckerspiegel hoch normal oder auch in so einem prädiabetischen Bereich immer unterwegs ist oder in Wahrheit sehr weit unten ist. Und es gibt hier einen anderen Auslöser mit dazu. Einfach um mehr Informationen zu bekommen. Nochmal, Einzelmessung, nüchtern. Also man spricht hier von der Fasting-Plasma-Glucose-Wert. Also nüchtern Glucosewert im Plasma gemessen, das wäre ein erhöhter Wert und der kann durch genau seine beschriebenen Faktoren beeinflussbar sein und das ist Fakt.
Super. Also Christoph, vielleicht magst du uns diese Info auch nochmal nachschicken. Unbedingt. 6,0, welche Einheit steht dahinter? Ja, schick uns das gerne nochmal. Ich denke, Matthias hat es gut eingeschätzt und vor allem, vielleicht macht es tatsächlich Sinn, dass du dir so einen, ja, einen Blutzucker-Tracker für zu Hause mal besorgst. Ich weiß, es ist immer eine private Investition, die auch nicht die Krankenkasse zahlt. Aber vielleicht ist es etwas, was du dir auch unter den Weihnachtsbaum legen kannst, entweder dir selbst oder vielleicht hast du eine Familie, jemand, der eh auf der Suche nach einem Geschenk für einen Christoph ist. Und dann kannst du sagen, hier Leute, das wünsche ich mir, da würdet ihr mir einen großen Gefallen tun. Und im Zweifel geh auch nochmal vielleicht zu einem Arzt und lass auch dort noch ein zweites oder drittes Mal den Blutzuckerwert bestimmen, um einfach nicht nur diesen einen Wert zu haben und diese eine Aussage, sondern um einfach wirklich besser einzuschätzen, wo liegt mein Durchschnittswert, wie sieht's mit meinem Blutzucker generell aus. So, Leute, eine mega spannende Folge, wie ich finde, Blutzuckerspitzen, Insulinresistenz, damit verbundene Krankheiten wie Diabetes Typ 2 und so weiter. Ein großes Feld, über das wir hier immer wieder auch mal in den Folgen gesprochen haben. Wir streifen das natürlich immer wieder, aber ich finde es gut, Matthias, dass wir das mal in einer Folge wirklich sehr detailliert besprochen haben. Sollten bei euch weitere Fragen jetzt aufgetaucht sein, her damit. Einfach schreiben, gerne auch per E-Mail an podcast@artgerecht.com. Ansonsten wünschen wir euch jetzt eine möglichst stressfreie Vorweihnachtszeit. Ist nicht mehr lange. Haltet durch, kommt gut Richtung Weihnachten. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag natürlich mit einem neuen Thema und einer neuen Folge. Bis dahin, Leute, habt euch lieb und bleibt neugierig. Vielen Dank, Matthias.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.